Hallo vom EFS-Podcast. Herzlich willkommen zurück, liebe HörerInnenschaft. Schön, dass ihr hier seid. In dieser Folge haben wir das studentische Racing-Team der Technischen Universität zu Gast, das auf eine erfolgreiche Rennsaison zurückblicken kann. Nico Hördler, technischer Leiter des Teams, erzählt uns unter anderem, wie die Rennautos gebaut werden.
Wir bauen im Winter ein Auto, mit dem wir dann im Sommer auf den Bewerben antreten.
Und Lisa Wiedmeier weiß als organisatorische Leiterin zum Beispiel, welches Wissen dringend für das Team und deren Erfolg gebraucht wird. Wie?
Dass die Einstiegsbarriere für ein E-Team, also wenn du von null auf ein Elektro-Rennauto bauen gehst, ist die Barriere einfach viel höher, weil du viel mehr Wissen brauchst, viel mehr Sicherheitsvorkehrungen.
Das TO Racing Team und EFS Consulting kooperieren schon seit circa 4 Jahren. Wir haben uns mittlerweile auch zum Platin-Sponsor hochgearbeitet und dürfen immer wieder mit Know-how unterstützen. Umso mehr freuen wir uns, durch diese aufregende Folge durchzuführen. Das machen Ralf Zlabinger und ich, Irene Rache. Wir wünschen euch eine gute Unterhaltung. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen. Ich wollte ein bisschen was von euch erzählen. Lisa, was ist deine Studienrichtung? Wo kommst du her? Warum bist du beim Formel Year Student Team?
Ich studiere inzwischen im Master Business Analytics, also eine Art Wirtschaftsinformatik. Und ja, bin ursprünglich aus Niederösterreich und klassischerweise nach Wien verschlagen dann für Studium. Zum Team gekommen bin ich eigentlich dann so Ende des Bachelors, habe ich mir überlegt, was ich weiterführend ernsthaft machen will mit meinem Leben. Und irgendwie ist mir da nicht aus dem Kopf gegangen, so meine Leidenschaft für Sport und vor allem Motorsport, die ich schon immer gehabt habe, aber nie ernsthaft, realistisch in meiner Zukunft gesehen habe. Und ja, habe dann einfach ein bisschen herumgegoogelt, wie so der Einstieg in den Motorsport ausschauen kann und bin dann eben zufälligerweise auf das Racing-Team gestoßen, wo ich natürlich sofort Feuer und Flamme war und gedacht habe, oder muss ich dabei sein?
Wow, das ist eine tolle Geschichte. Du hast wirklich gegoogelt, wie du deinen Traum verwirklichen kannst. Das habe ich leider total verabsäumt in meinem Leben bis jetzt, aber das werde ich sofort nachholen.
Seit uns jemand sagen sollen, mal von unserem Studium.
Ja, super. Und Nico, wie hat es dich in diese Position verschlagen?
Ja, hallo, ich bin der Nico. Ich studiere an der TU Wien Informatik momentan. Ich habe nicht so viel gegoogelt, um ins Racing-Team zu kommen.
Es war in die Wiege gelegt.
Es war eher eine Ausschreibung auf der Uni. Ich glaube, auf Social Media war das damals so, ja, wollt ihr nicht dabei sein? Und auch eben so über die Faszination zum Motorsport und generell zum Auto bin ich da dann irgendwie reingerutscht. Und ja, so in den Jahren hat sich dann ergeben, dass ich jetzt die technische Projektleitung innehabe. Beinhaltet so ein bisschen Planung von Entwicklung, Fertigung, Testen vom Auto. Genau, und habe sehr viel Spaß dabei.
Ist das dann generell so bei euch im Team, dass ihr ja untraditionell besetzt seid?
Puh, gute Frage. Teils, würde ich sagen. Also natürlich gibt es sehr viele, die den klassischen Maschinenbau-Bachelor machen und dann in einem mechanischen Modul bei uns sind oder eben auf die elektrotechnische Seite auch umgemünzt. Gleichzeitig ist aber wahrscheinlich unser Marketing-Modulleiter zum Beispiel das beste Beispiel. Der studiert Afrikawissenschaften.
Wow.
Unsere neue HR-Leiterin studiert Biologie, also es ist ja teilweise durchgemischt, teilweise aber auch noch immer traditionell.
Gehen wir mal einen Schritt zurück, ich bin schon wieder vorgesprungen vor lauter Interesse. Was ist denn das TU Racing Team eigentlich und was ich mir im Vorhinein gedacht habe, was hat es denn mit Formel 1 zu tun? Habt ihr da Nähen dazu oder wird das abgeleitet davon oder wo ist der Unterschied zwischen Formel 1 und euch?
Ja, da darf ich vielleicht gleich einsteigen zum Unterschied zur Formel 1. Also auf dem ersten Blick gibt es natürlich ein paar offensichtliche Unterschiede. Wahrscheinlich die Leute, die das im Fernsehen kennen, die Formel 1 sehen, da hat jedes Team 2 Autos, wir bauen nur ein Auto. Budgettechnisch sind wir auch ein bisschen anders aufgestellt als so klassische Formel 1 Teams. Also von einem Budget Cap von 150 Millionen müssen wir leider träumen. Außerdem natürlich, was in der Formel 1 sehr im Vordergrund steht, sind die Fahrer, weil es natürlich auch sehr stark vermarktet wird. Die sind bei uns rein Studierende, also Mitglieder von den Teams auch. Was vielleicht auch ein Unterschied ist in den Regeln, ist, dass in der Formel 1 das vor allem eben reglementiert ist in Richtung Budget und Performance. Bei uns, nachdem das Studierende bauen, wird da sehr viel auf Sicherheit geachtet und die Regeln richten sich eben primär danach. Und das ist aber was ganz Spannendes, weil es sehr viele Konzepte zulässt, die dann da am Start sind. Also die Autos schauen nicht so wie in der Formel 1 fast alle gleich aus, sondern da gibt's die unterschiedlichsten Zugänge. Vielleicht kommen wir eher ein bisschen dazu.
Mhm. Ja, da würde ich gleich gerne nachfragen. Die Formula Student, die gibt's ja schon seit einigen Jahren. Wisst ihr oder könnt ihr vielleicht erzählen, wie das sozusagen historisch entstanden ist? Wo kommt das her? Wie hat sich das entwickelt über die Zeit?
Ja, also das hat begonnen in den 1980ern, frühen 1980ern in den USA. Also dort aus Michigan, da hat die Society of Automotive Engineers das erste Mal diesen Bewerb ausgeschrieben, die eben die Formula SAE, wie sie dort heißt, immer noch. Und von dort aus ist das dann nach Großbritannien auch geschwappt, dann in den 90ern. Dort hat es erstmals Formula Student geheißen. Großbritannien natürlich traditionell halt mit Automobil, Motorsport, recht gutes Zentrum für sowas, recht guter Nährboden. Dann schließlich und endlich auch auf Festland Europa über Deutschland, die Formula Student Germany, die es seit 2006 gibt. Und von dort, also Deutschland natürlich klar als Automobilhub, traditionell immer bekannt für seine ganzen großen Automarken und dadurch halt auch sehr viel Geld, das da hingeflossen ist, hat sich das dann in ganz Europa verteilt.
Und bei der Formel 1 oder bei den verschiedenen Bewerben da gibt es ja auch verschiedene, ich glaube es gibt eine Formula E oder gab es einmal eine Formel 1. Wie sieht das technisch aus? Habt ihr alle sozusagen, ist das Technologie offen oder fahrt ihr alle mit derselben Technik? Wie funktioniert das eigentlich genau?
Ja, prinzipiell aufgeteilt in drei verschiedene Klassen, also die Verbrennerklasse, die E-Klasse und die Driverless-Klasse. Mhm. Wir treten jetzt mit unserem Auto in der E-Klasse an seit einigen Jahren. Ziel ist es, einen einsitzigen Open-Wheel-Rennwagen zu bauen. Das ist für alle gleich, in allen Klassen. Da treten wir dann in verschiedenen Disziplinen an. Das ist vielleicht auch ein bisschen anders als in der Formel 1, wo man nur gegen die Stoppuhr fährt. Bei uns erlangt man Punkte über einerseits die vier, wie wir sagen, dynamischen Disziplinen. Das ist begonnen die Acceleration, da geht es um die Straight-Line-Speed, also Beschleunigung, 75 Meter, volle Kanne. Dann das Skidpad, da fährt man so einen liegenden Achter, geht es darum, halt möglichst hohe Querbeschleunigung zu erreichen. Dann wird es wirklich klassisch, Rennachtertechnisch, eben Autocross, wo es darum geht, eine gezeitete Runde so schnell wie möglich zu fahren. Und die, ja, ist gemeinhin, wird es als die Königsdisziplin bezeichnet, die Endurance, wo es darum geht, das Auto 22 Kilometer durchzubringen. Klingt jetzt vielleicht nicht so viel, aber ist für viele Teams eine große Herausforderung und auch eben ein schönes Achievement, wenn man das schafft. Neben diesen dynamischen Disziplinen gibt es eben auch noch die statischen Disziplinen und da unterscheiden wir uns eben. Da gibt's, ist dann keine Stoppuhr im Spiel. Da wird das Auto dann auch anhand von bisschen softeren Kriterien bewertet. Also da gibt es dann das Engineering Design, wo geschaut wird, ob wir verstehen, was wir da gemacht haben, ob da gutes Engineering angewandt worden ist. Den Cost Report, wo es darum geht, wissen wir, wie viel wir dafür ausgegeben haben, ist das irgendwie im Rahmen geblieben und macht das Sinn. Und schließlich und endlich noch den Businessplan, wo es auch nochmal darum geht, dann aus dem Auto ein Geschäftsmodell zu entwickeln. Da kann dann, glaube ich, auch die Lisa mehr darüber erzählen. Und ja, das ist eben das, was dann da noch dazukommt zu den dynamischen, bewegten Disziplinen.
Das macht dann Sinn, dass ihr möglichst divers und breit aufgestellt seid mit ganz viel Wissen und Kompetenz, oder?
Richtig, genau, ja. Also da gerade in den statischen Disziplinen sind wir natürlich sehr froh, ich sage jetzt wir, die klassisch die Techniker und Technikerinnen, die da von den technischen Unis kommen, dass da auch so ein bisschen von außerhalb das Wirtschafts-Know-how kommt, eben von den diversen Unis, die bei uns vertreten sind. Und da kriegt man auch mal so ein bisschen einen anderen interessanten Einblick.
Ja, ich glaube, das ist gleich ein Stichwort. Dann würde uns natürlich auch interessieren, was ihr zwei jetzt wirklich konkret macht im Team. Vielleicht fangen wir mit der Lisa an. Das, wir haben schon gehört, du bist eher bei den betriebswirtschaftlichen Themen unterwegs. Habe ich das richtig verstanden?
Jein. Also ich habe eigentlich eine Doppelbesetzung mit meiner Person. Also ich mache einerseits die organisatorische Leitung, was in unserem innerteamlichen Sprachgebrauch bedeutet die Verantwortung für die organisatorischen Module. Also wir bestehen eigentlich wie eine kleine Firma sozusagen nicht nur aus der technischen Seite, sondern natürlich auch aus der organisatorischen, sonst wäre das Ganze gar nicht möglich. Das heißt, für eben Personalmanagement, Marketing, Sponsorship und die Finanzen gibt es jeweils Module und für die Module gibt es einen Leiter oder eine Leiterin und ich bin sozusagen nochmal, ja, ich will nicht sagen übergeordnet, weil wir sind alle natürlich Studenten und ja, auf der gleichen Ebene, aber ich bin auf jeden Fall dann nochmal die Person, die bei Sachen drüber schaut oder eben generell schaut, dass alles läuft. Und zusätzlich habe ich aber dieses Jahr die Rolle vom Team-Captain inne. Also das ist mehr die klassische Vereins-Obfrau-Rolle in diesem Sinne. Also alles, was Versicherung, Arbeitssicherheit, alles Vereinsrechtliche auch betrifft, das fällt sozusagen in die Kapitänrolle.
Also das ist richtig mit Verantwortung verbunden, wie ich gerade höre.
Genau, also es ist grundsätzlich alles im Team mit Verantwortung verbunden.
Das beste Studium.
Aber ich sage mal auch mit der rechtlichen Verantwortung. Ja. Ich meine, der Nico ist auch im Vorstand, also er ist natürlich genauso verantwortlich und mein Stellvertreter sogar. Aber genau, also es sind eigentlich zwei geteilte Rollen, die jetzt in der kommenden Saison auch wieder getrennt sein werden. Aber es hat sich bei uns einfach dieses Jahr so ergeben, dass ich beides mache.
Und du bist noch am Studieren oder schon fertig?
Genau, also das ist die eine Voraussetzung, die es gibt, der Formula Student, dass man studieren muss. Also es ist egal, ob man Bachelor oder Master, ob man an der technischen Uni, ob man an einer Fernuni studiert, alles ganz egal, man kann machen, was man will, solange man irgendwo als regulärer Student inskribiert ist.
Und dann musst du mir noch verraten, wie du das dann oder wie ihr das hinbekommt, bei so einem riesen Aufgabenspektrum dann auch noch studieren zu können, ist sehr beeindruckend.
Dankeschön. Wir sagen oft ganz gerne, wir machen das nicht neben dem Studium, sondern wir machen das Team und daneben das Studium. Also die Prioritäten ordnen sich dann oft neu, sage ich mal, für die, je nachdem, 2, 3 Jahre, die man dabei ist, weil ewig ist sowieso niemand dabei, nachdem es eben zeitlich begrenzt ist, dadurch, dass man studieren muss.
Mir scheint die Leidenschaft ist ein großer Faktor, der sehr unterstützend ist, weil ich sitze so begeistert da.
So, wenn man will, dann geht es, würde ich sagen. Also wenn man will, dann schafft man es. Es ist natürlich jetzt nicht für jeden im Team die gleiche Auslastung. Also man kann auch ein reguläres Teammitglied sein, das keine Modulleitung oder Teamleitung inne hat. Und da hat man natürlich weitaus weniger Verpflichtung, dass man schaut, dass wirklich alles am Ende des Tages fertig wird, sondern man erledigt seine Aufgaben und studiert eben daneben, arbeitet teilweise auch daneben. Also da gibt es mehr als die Hälfte der Mitglieder im Team, die wirklich auch noch mehr machen in ihrem Leben. Für uns ist dann halt eher der Fall, dass das Team die Hauptaufgabe wird.
Das ist bei 100, ihr seid über 100 Mitglieder im Theo Racing Team.
Genau, circa 100. Also wir schauen, dass wir es meistens knapp unter 100 halten, weil an irgendeinem Punkt dann auch, ja, es gibt den Punkt, wo mehr Mitglieder nicht unbedingt mehr bringen, weil jedes neue Mitglied ist Koordinationsaufwand, du musst jeden beschäftigen, du musst jeden einschulen. Also es ist eben auch, bestes Beispiel Firma, man kann nicht unendlich Leute einstellen, selbst wenn man gerne die Arbeitskräfte hätte, weil irgendwo fehlt der Platz, die Zeit, dass man die Leute dann wirklich sinnvoll einsetzt. Also ist das jetzt so unsere, ja,
so eine
die
natürliche
Grenze, die
Obergrenze.
Also die natürliche Obergrenze, die sich ergeben hat.
Ja, oder ihr startet einfach in einer zweiten Disziplin parallel, oder?
Ja, das wär die andere Möglichkeit.
Ja, na super, das ist sehr interessant. Ich glaube, Nico, du hast in der Einleitung schon ein bisschen erwähnt, was du tust, aber vielleicht können wir die Frage dann, dass du es sozusagen verbinden ein bisschen. Wie funktioniert das jetzt eigentlich? Wenn ihr so einen, keine Ahnung, Jahres- oder Saisonzyklus macht, entwickelt ihr da permanent am Fahrzeug weiter oder wird am Anfang der Saison ein Fahrzeug entwickelt und dann ein gänzlich neues oder wie funktioniert das jetzt eigentlich genau und was werden dann deine Aufgaben in diesem Produktionszyklus oder eben in dieser Saison?
Ja, vielleicht um da an die Lisa anzuschließen, wo es Lisas Aufgabe ist, das irgendwie organisatorisch unter einen Hut zu bringen, ist es bei mir halt irgendwie die technische Seite unter einen Hut zu bringen, dass das alles zusammenläuft und am Laufen bleibt. Und ja, vielleicht kann man da eh wieder so ein bisschen eine Parallele zur Formel 1 ziehen, was den Entwicklungszyklus betrifft. In der Formel 1 tauscht sich das natürlich viel öfter aus, also die können durch viel mehr Iterationsschritte gehen. Bei uns ist das eigentlich recht klassisch, dass man beginnt, wir sind jetzt gerade eben am Ende der Eventsaison, wo man so ein bisschen ein Recap, ein Debrief macht vom alten Auto, ein bisschen die Konzepte hinterfragt, die man implementiert hat, auf Fehler eingeht und dann das neue Auto konzeptioniert auf Basis davon. Und dann geht man weiter klassisch in die Designphase, wo es eben darum geht, das Ding auszukonstruieren, also um das Neudeutsch zu sagen, einen digitalen Zwilling vom Auto zu erstellen bei der Produktion. Und das ist dann der nächste Schritt, eben die Produktion und Fertigung, die natürlich teilweise bei uns passiert, oder eigentlich zu einem sehr großen Teil bei uns passiert. Wir versuchen da sehr viel bei uns in-house zu halten, sofern das irgendwie im Rahmen unserer Möglichkeiten ist, weil da natürlich der Lernfaktor der größte ist und auch die Kontrolle die größte. Also wir haben halt bis zum Schluss Einfluss darauf, wie das Teil dann ausschaut. Aber ein Teil geht dann natürlich auch raus zu Fertigern, Sachen, die wir nicht bei uns in der Werkstatt fertigen können, wenn es irgendwie um Frästeile geht, etc.
Das heißt, so quasi im Wintersemester wird das Auto gebaut, damit im Sommersemester damit gefahren werden kann? Kann man sich das so vorstellen, oder?
So in der Art, ja. Also wenn so Elevator-Pitch-mäßig in einem Satz sage ich das auch immer, wir bauen im Winter ein Auto, mit dem wir dann im Sommer auf den Bewerber antreten. Also es ist dann tatsächlich auch so, dass wir eigentlich den Großteil mit der Entwicklung und Fertigung verbringen. Also wenn man das so sieht im Jahresverlauf, sind eigentlich 9 Monate Entwicklung und Fertigung. Und dann 1 Monat testen vom Auto, 1 bis 2, und dann 2 Monate auf den Events.
Und fangt ihr wirklich von vorne an jedes Mal? Ich meine, das ist wahrscheinlich jedes Mal anders, oder kann man einfach das Bestehende einfach weiterentwickeln?
Oder gibt es eine Garage mit ganz vielen
Bolliden?
Genau, also prinzipiell, es gibt diese Garage mit ganz vielen Rennboliden. Ja.
Cool.
Mal zu besuchen.
Ja, in unserer Werkstatt stehen tatsächlich einige von den Autos jetzt schön aufgereiht und erinnern an alte Tage, an alte Saisonen. Sind natürlich immer sehr viele Geschichten verbunden mit den Autos. Es ist sehr schön, das dann auch immer so zu sehen, wie sich das Team entwickelt hat über die Jahre. Ja, es ist so, wir bauen jedes Jahr von Grund auf ein neues Auto. Also es wird wirklich von null gestartet. Am Anfang ist die Zeichnung und am Ende das fahrende Auto. Es wird eigentlich nichts wiederverwendet vom Vorgängerauto. Das ist auch so von den Regeln vorgeschrieben, dass man tatsächlich ein neues Chassis fertigt. Also das ist eben, um zu verhindern, dass ja auch die ganzen Regeln sind natürlich darauf ausgerichtet, dass auch ein Lerneffekt bei den Teams bleibt. Und wenn da das Team Jahr für Jahr dasselbe Chassis verwenden wird, wird das Team irgendwann verlernen, wie man ein Chassis baut.
Hilft das dann auch, also wenn ihr das Auto jedes Jahr neu baut, dann muss man sich ja jedes Jahr neu überlegen. Und ihr habt erzählt, dass ihr immer wieder auch neue Mitarbeiter oder Kollegen habt im Team. Oder wie ist das? Wie hat sich das entwickelt in den letzten Jahren, das Team und die Boliden?
Also da sehe ich einerseits das Thema Wissenstransfer, das natürlich ein Riesenthema ist in so einem Team mit so einem starken Durchsatz. Also eben, wie die Lisa vorhin schon gesagt hat, 2 bis 3 Jahre ist so der Durchschnitt, wie ein Teammitglied bei uns bleibt. Und da ist natürlich extrem wichtig, dass das weitergegeben wird. Da wieder in der Formel 1, da wird natürlich über Jahre hinweg geplant. Das ist bei uns natürlich auch möglich, aber muss dann auch entsprechend weitergegeben werden. Es kommt dann natürlich auch dann immer wieder frischer Wind hinein ins Team mit neuen Ideen, die natürlich auch eingearbeitet werden. Dass alles gleich bleibt jedes Jahr, ist definitiv nicht der Fall. Was man aber andererseits schon versucht, ist eine gewisse Konsistenz beizubehalten, weil man will natürlich ein stabil funktionierendes Rennauto haben, das nicht jedes Jahr aufs Neue ein Prototyp von einem Prototypen ist. Also wir bauen ja an sich eh schon einen Prototypen, der tausende Fehlerquellen in sich birgt, und das wäre natürlich fatal, da jedes Jahr alles komplett über den Haufen zu werfen und bewährte Konzepte nicht mehr zu verwenden.
Ja, Lisa, da du ja sozusagen in dieser, ich nenne es jetzt mal Programmleiterin-Rolle bist, ich glaube, so würden wir es nennen, wir kennen das ja, wir arbeiten auch in so großen Automobilentwicklungsprojekten und es ist eine wahnsinnige Herausforderung. Jetzt würde mich echt interessieren, wie funktioniert das, Strukturen, Prozesse habt ihr geschaffen, damit ihr wirklich 100 Leute, und ich nehme an, das muss sehr viel mit deiner Rolle zu tun haben, einfach unter einen Hut kriegt. Wie schafft sie diese Herausforderung? Weil wir kämpfen, glaube ich, tagtäglich damit. Ja.
Mit diesem Wissensmanagement ja. Auch. Ich habe mir gerade gedacht, vielleicht solltet ihr mal ein bisschen consulten.
Das wären mal umgedrehte Rollen. Ja, also bei uns, ich meine, es hat nie bei 100 Leuten gestartet. Es hat gestartet mit 2 Gründern, die sich für das erste Auto vor 15 Jahren 8, 9 Leute gesucht haben, die auch motiviert waren. Und dann haben sie es geschafft, innerhalb von 2 Jahren damals noch den ersten Edge, wie unsere Autos heißen, auf die Rennstrecke zu bringen. Und über die Jahre ist das Ganze eben, wie man jetzt sieht, sehr stark gewachsen und auch gerade diversitätsmäßig, also bereichsmäßig. Am Anfang war es ein Verbrennungsmotor, also da hat es praktisch nur die klassischen Maschinenbauer gegeben, die dran gearbeitet haben. Dann ist es nach 6 Jahren ein Elektroauto geworden. Gleichzeitig sind die organisatorischen Bereiche irgendwie dazugekommen, weil man für die ganze Fertigung unglaublich viele eben Sponsoren, Unterstützer braucht, weil das Ganze sonst einfach nicht bewältigbar wäre. Und anfangs gab es dann ein organisatorisches Modul, das was Organisation geheißen hat. Inzwischen hat sich das eben aufgeteilt, wie ich schon vorher erwähnt habe, in wieder 4 verschiedene. Es ist viel mehr Spezialisierung im Team nötig, jetzt wo es so viele Leute sind, sodass man wirklich sagen kann, ihr seid die Leute, die für unseren Hochvolt-Akku verantwortlich sind. Ihr seid die Leute, die für unsere Social-Media-Seiten verantwortlich seid. Und so ist das Ganze auch bewältigbar, weil wir überall diese Kleingruppen an Leuten haben, die aber natürlich noch immer gemeinsam arbeiten und fächerübergreifend vor allem arbeiten. Aber jede Gruppe hat jemanden, eine Person über sich gestellt sozusagen als Leiter oder Leiterin. Und im Leitungsteam, da sind wir 14 Leute für die 14 Module plus eben nochmal die Teamleitung, also Nico, ich und unsere Kollegen Fabio und Christoph, die für die mechanische und elektrische technische Leitung verantwortlich sind. Und so ist das Ganze ein bisschen ein Stufensystem. Also wir in unserer Vierergruppe sozusagen fangen so ganz große Themen mal ab. Dann werden sie im Leitungsteam besprochen und dann geht das Ganze sozusagen aufs ganze Team weiter.
Und ist das wie in einer richtigen Firma, also dass ihr quasi einmal pro Woche dann dieses Meeting habt und dann sind die anderen Meetings oder wie funktioniert euer Zyklus?
Ja, also wir haben wirklich jede Woche Montag 17 Uhr das Leitungsmeeting, wo eben diese 18 Leute, was wir sind, zusammensitzen und dann 1,5 Stunden später das Teammeeting, wo dann wirklich theoretisch alle 100, in der Realität natürlich sind manche immer, also nicht immer, aber verschiedene Leute sind einfach verhindert aus sonstigen Gründen. Das heißt, da sitzen wir dann wirklich zu 60, 70 meistens dann und jedes Modul stellt seine Updates vor, was gerade passiert, weil natürlich in so einem Modulsystem kann es schnell passieren, wenn der Austausch fehlt, dass man nur in seiner eigenen Box ist und eigentlich gar nicht mehr mitbekommt, was passiert überhaupt im Team, was ist überhaupt unser Ziel. So versuchen wir eben, das wöchentlich wirklich am Laufen zu halten, dass einfach so gut wie möglich kommuniziert wird. Es geht immer besser natürlich, aber wir tun unser Bestes, dass alle eingebunden sind, selbst wenn man nicht in jedem Meeting drinnen sitzt.
Ihr habt auf eurer Homepage diesen schönen Spruch stehen, Teamwork makes the dream work. Ist das ist Kommunikation das Stichwort, das dieses Teamwork möglich macht oder tut ihr noch einmal wirklich was Aktives, das das Team stärkt und diese Zusammenarbeit in diesem Konstrukt sichert?
Also Kommunikation ist sicher der erste und größte Punkt. Dazu kommt dann noch, dass wir am Ende des Tages immer ein Studiententeam sein werden. Also die Leute kommen freiwillig, die Leute nehmen sich die Zeit, wo sie sonst vor dem Fernseher sitzen könnten und arbeiten stattdessen, um selbst was zu lernen, um das Team voranzubringen. Und somit ist es natürlich auch extrem wichtig, dass wir so ein Abseits der Arbeit unter Anführungszeichen haben. Also dass wir eine Saisonabschlussfeier haben, dass wir Weihnachtsfeier machen, dass wir einfach gemütlich dann nach den Meetings, nach denen die abgehandelt sind, mit einem Bier gemeinsam dasitzen. Das wird immer dazugehören und ist auch dann im Sommer auf den Wettbewerben ähnlich. Also wir stehen dann wirklich den ganzen Tag in der Boxengasse und arbeiten und dann am Abend am Campingplatz, weil wir campen dort die ganze Woche, gibt es halt einen riesigen Campingplatz voll mit 2.500 Studenten. Dann kann man sich vorstellen, dass es da nicht unbedingt ruhig zugeht, selbst wenn den ganzen Tag gearbeitet wird.
Werden die Rennen rechtzeitig gestartet?
ja, das ist eben irgendwie die Faszination oder das Faszinierende daran, weil obwohl die Leute Spaß haben wollen und dann am Abend ein Bier trinken, stehen dann auch alle wirklich um 6 Uhr in der Früh zum Morgenbriefing da.
Wenn nicht sogar deshalb.
Ja, also es gehört halt beides dazu und das ist auch das, was es so speziell macht. Und natürlich, ja, ist da ja, der Spaß ein großer Teil auch davon.
Genau, und wie geht es euch beim Recruiting von neuen Leuten? Ist das schwierig oder könnt ihr euch vor Anfragen kaum retten, jede Saison wieder?
Also inzwischen ist es zudem übergeschwappt, dass wir mehr Bewerbungen bekommen, als wir Platz haben, weil eben unendlich Leute aufnehmen, ist einfach nicht sinnvoll. Und deswegen haben wir vor 2 Jahren inzwischen eine geordnete Bewerbungsphase eingeführt, also eigentlich wie jeder andere Studierendenverein hat das im Normalfall einfach einmal pro Semester. Im Team hat es das davor nicht wirklich gegeben, also da war das eher so ein, oh, du willst dabei sein, komm am Donnerstagabend in die Halle und du bist dabei. Also da war man sozusagen froh, wenn Leute mitmachen wollten. Und dadurch, dass aber jetzt das Interesse so groß ist und vor allem auch nicht nur noch von der TU, sondern von den verschiedensten Unis, haben wir da einen Standard-Bewerbungsablauf, sage ich mal, mit Online-Formular, Motivation, das Wichtigste, natürlich auch ein bisschen Vorerfahrung und schauen dann, wer gerade am besten zu den offenen Posten sozusagen passt.
Darf ich vielleicht eine ganz allgemeine Frage stellen, weil ich glaube, das beschäftigt die Welt gerade ungemein. Jetzt habt ihr den Übergang vom Verbrenner zum Elektroauto gemacht. Das ist nämlich eine spannende Frage auch in Richtung Wissenstransfer. Was ist jetzt eure Meinung oder Einschätzung dazu? Ihr habt das wahrscheinlich nicht selber gemacht, das waren Teams, die es vor euch gemacht haben, aber vielleicht gibt es noch ein paar alte Legenden. Ist da jetzt aus eurer Sicht die Elektromobilität, ist das leichter zu handeln, ist das energieeffizienter in Wahrheit? Ist das leichter zu entwickeln? Es sollte so sein, es hat weniger Teile, aber vielleicht gibt es irgendwelche anderen Probleme. Also was ist eure Meinung dazu, nachdem ihr da jetzt sehr stark unterwegs seid?
Ja, kann man eigentlich wieder zurückgehen in der Teamgeschichte, ja. Eben zu dem Punkt, wo dieser Umstieg passiert ist. Die Formula Student an sich, also die Formula Student Germany in Europa, die ist da eigentlich so der treibende Faktor und orientiert sich da, was die Regeln betrifft, auch sehr eng an der Industrie und an so die Trends in der Industrie. Da hat es eben dann, 2010 war das, hat es den Switch gegeben, beziehungsweise dieses Angebot zusätzlich, dass man auch ein E-Auto bauen kann für diesen Bewerb. Das hat unser Team dann auch aufgegriffen, relativ schnell und dann eben diesen eigentlich damals sehr mutigen Schritt gewagt, in diese E-Richtung zu gehen, wo das, ja, es ist mittlerweile vor fast 10 Jahren, doch noch ein bisschen ein anderes Thema war als jetzt. Jetzt ist das natürlich in aller Munde, aber damals doch noch viele neue Wasser, in die man sich da begeben hat. Ja, jetzt ist es so, dass der Bewerb, die Formula Student, das tatsächlich eben mit der Industrie im Rücken viel stärker forciert. Also diese Verbrennerklasse stirbt eigentlich aus beim deutschen Bewerb. Also bei vielen anderen Bewerben wird das noch versucht, über so einen Hybridbewerb ein bisschen, also wirklich so klassisch Automobil-Hybrid, am Leben zu halten. Aber man merkt, irgendwie die Zeichen der Zeit stehen auf E. Und da eben auch das Driverless, da ist auch Formula Student Germany ein starker Faktor. So für die restliche Formula Student Community, die eben jetzt stark dieses Driverless fokussieren, das heuer das erste Mal auch in die reguläre Competition eingebaut haben, nicht nur in einem separaten Bewerb, sondern tatsächlich, wenn man mit einem E-Auto angetreten ist, muss man das auch verbaut haben.
Es ist aber gerade in der Formula Student ziemlich kontrovers. Also die E-Klasse natürlich nicht mehr, das ist etabliert und hat auch seinen Sinn. Aber die Abschaffung von der Verbrennerklasse ist, also es wird oft so gesehen und auch, glaube ich, würden wir auch unterschreiben, dass die Einstiegsbarriere für ein E-Team, also wenn du von null auf ein Elektro-Rennauto bauen gehst, ist die Barriere einfach viel höher, weil du viel mehr Wissen brauchst, viel mehr Sicherheitsvorkehrungen. Also das, wir arbeiten da mit 600 Volt, das ist kein Spaß. Also da muss man wissen, was man tut und da braucht man vor allem Leute, die wissen, was sie tun. Mhm. Und da ist die Anforderung, sage ich mal, bei den Verbrennungsmotoren doch ein bisschen geringer. Und deswegen starten viele Teams eben mit einem Verbrennungsmotor und steigen dann irgendwann um, wenn sie es sich sozusagen ressourcentechnisch leisten können, sowohl geldtechnisch als auch personalmäßig, also mitgliedermäßig. Und die Verbrennungsklasse da ganz abzuschaffen, ist natürlich ja nicht unbedingt dem förderlich, dass man will, dass möglichst viele mitmachen, dass sich viele da engagieren. Genauso bei dem Driverless-Thema, dass das in Deutschland jetzt integriert wird in die normale E-Wertung. Also ein Driverless, ein autonomes Rennauto zu bauen, ist unglaublich schwierig. Das ist für uns schon schwierig und wir sind 100 Leute. Und wir haben wirklich gute Leute. Und wenn man jetzt ein kleineres Team ist, das ein Elektroauto baut, es ist, also zumindest am Anfang, es ist fast unmöglich. Also wir arbeiten jetzt seit 2 Jahren dran und werden nächstes Jahr dann final wirklich am Wettbewerb starten, also nach 3 Jahren Entwicklung. Das schafft man als kleines Team unglaublich schwierig. Und das auch noch vorauszusetzen, du musst nicht nur ein Elektroauto, sondern ein autonom fahrendes Elektroauto bauen, dass du überhaupt wirklich kompetitiv abschneiden kannst, ist natürlich ja nicht unbedingt das, was ich jetzt für die Formula Student wirklich als Sinn sehen würde, dass einfach viele mitmachen können.
Super.
Ja, vielleicht, wir kommen ja langsam zum Ende. Vielleicht können Sie diese Plattform ja noch für einen Aufruf benutzen. Ich glaube, ein paar Tage läuft eure Bewerbungsfrist noch. Was wollt ihr den Leuten, die sich vielleicht noch nicht beworben haben, noch sagen? Und wen sucht ihr noch?
Alle. Also ja, vor allem auch an Leute gerichtet, die vielleicht kein traditionelles technisches Studium verfolgen. Man kann wirklich, egal mit welchem Hintergrund bei uns dabei sein, das Wichtigste ist die Motivation. Man kann so vieles lernen, besonders in der Fertigung. Da muss das ganze Team zusammenhelfen. Also egal, was man bis jetzt als Kenntnisse hat, wenn es einen interessiert, wenn man überlegt, dann einfach melden. Weil für mich zumindest und auch für Nico war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
Lisa, Nico, vielen Dank für eure Zeit. Es war wirklich ein sehr spannendes Gespräch. Wir wünschen euch echt das Allerbeste und viele neue, coole Rennboliden, die in Innovation, von Innovation so strotzen und vielleicht auch die Automobilbranche ein bisschen aufschütteln.
Genau. Und auch natürlich ein tolles neues Team. Das wird sich jetzt neu zusammensetzen diese Saison, wo ihr genauso viel Spaß oder vielleicht sogar noch mehr Spaß habt als letztes Jahr.
Vielen Dank. Vielen Dank.
Ja, danke für die Einladung.
Das war's auch schon wieder beim EFS-Podcast mit
Irene Racher
und Ralf Zlabinger. Heute hatten wir zu Gast Lisa Wiedmeier und Nico Hördler vom TU Racing Team. Die beiden haben sehr interessante Geschichten erzählt, was das Racing Team so macht und tut. Und außerdem haben sie erzählt, und das ist jetzt ganz besonders wichtig, dass man sich natürlich bewerben kann. Das heißt, wer interessiert ist, da mitzumachen, bitte sofort auf die Homepage des Racing Teams zu gehen. Die Homepage findet ihr in unseren Shownotes und sich zu bewerben. Es werden aus allen Disziplinen Leute gesucht, also bitte, ihr müsst keine Techniker sein. Jede ist willkommen und jede wird gebraucht. Damit möchte ich mich fürs Zuhören bedanken und hoffe, euch bald wieder zur nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Ciao!